Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker und ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der heutigen Ausgabe widmen wir uns den entzündlichen Herzerkrankungen, also der Myokarditis und der Perikarditis. Und diese beiden Erkrankungen, die würfeln wir jetzt zusammen in diesem Podcast, aber ganz bewusst, denn seit letztem Jahr hat auch die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, die ESC, in ihrer Leitlinie die Myokarditis und Perikarditis in einer Leitlinie benannt. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und darüber freue ich mich zu sprechen mit Professor Christian Ukener. Er ist seit 2023 Direktor der Medizinischen Klinik 2 Kardiologie Angiologie des Marienhospitals Herne. Und zwar des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum. Also herzlich willkommen, Christian. Sehr schön, dass du hier heute dabei bist.
Ja, hallo David. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Okay, Christian. Wir werden heute über diese zwei Themen sprechen, Myokarditis und Perikarditis. Ich habe vielleicht zum Eingang erstmal eine Frage. Wie häufig siehst du denn in deiner Klinik jetzt so Patientinnen und Patienten mit einer akuten Myokarditis? Ist das jetzt jeden Tag in der Notaufnahme ein Case oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie häufig kommt man damit überhaupt in Kontakt?
Ja, realistisch sieht man eine Myokarditis in größeren kardiologischen Kliniken, würde ich schätzen, so einmal pro Woche, je nach Jahreszeit. Da ist sicherlich nochmal eine Abhängigkeit. Und je nachdem, wie sehr daran gedacht wird und wie sehr gut die Diagnostik hinsichtlich einer Myokarditis dann erfolgt. Also in der Realität ist die Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher, weil man letztendlich die Myokarditis als solche nicht erkennt und als solche dann auch nicht diagnostiziert.
Okay, das heißt, wir übersehen das häufig. Das ist immer ein gutes Thema, um darüber nochmal vertieft zu reden, heißt das.
Ja, und da ist ja jetzt auch die neue Leitlinie, die du schon angesprochen hattest, exzellent, die das einfach auch nochmal zusammenfasst und sehr strukturiert dann vorgibt, wie man eben einen Verdacht auf Myokarditis erhärten kann und es dann auch eben dann nachweisen kann und dementsprechend therapieren kann.
Vielleicht müssen wir das einmal zu Anfang differenzieren und die Definition nochmal klären, weil das eben jetzt zum einen in eine Leitlinie gepackt wird, Myokarditis und Perikarditis. Das gehört also anscheinend zusammen und wird auch gemeinsam benannt. So ein inflammatorisch myoperikardiales Syndrom, so nennt das. Warum war das jetzt nötig, das so ein bisschen aufzuweichen und zusammenzufassen? Etwas, was wir vorher so eher als getrennte Entitäten betrachtet hatten.
Ja, also erstmal muss man ganz klar sagen, es ist ja die erste europäische Leitlinie, die sich mit Myokarditis befasst. Eine Perikarditis-Leitlinie hatten wir schon in der Vergangenheit, die war so von 2015, dementsprechend auch schon so etwas veraltet. Und wie so häufig neue Leitlinien wird auch hier ein etwas Neues definiert, ein neues Syndrom sozusagen, das inflammatorische myoperikardiale Syndrom, was sowohl die Myokarditis als auch die Perikarditis einschließt. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass es häufig Verlaufsformen gibt, die nicht nur auf eins beschränkt ist, also Myoperikarditis oder Perimyokarditis. Das ist natürlich zwei Strukturen, das Myokard und das Perikard sind, die sehr eng beieinander liegen. Und nichtsdestotrotz ist die Spannweite der Erkrankungen, die jetzt unter diesem Schirm zusammengefasst werden, unter diesem IMPS zusammengefasst werden, sehr weit. Das geht von einer viralen Myokarditis bis hin zu einer Perikarderguss, Perikarditis vielleicht nach einem interventionellen Eingriff. Das wird sich ja auch zeigen, inwiefern dieser Begriff des IMPS sich tatsächlich dann auch in der Klinik adaptiert wird, es als Diagnose aufgeführt wird. Das hat natürlich auch immer gewisse Limitationen, wenn man einen weit gefassten Begriff definiert.
Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer betrachten, dass dieses Spektrum einfach immens weit ist, ne? Von infektiös zu nicht infektiös und auch so Mischform. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Autoimmun eher infektiös oder nicht infektiös betrachtet wird, weil es ja auch ähnliche Mechanismen sind. Aber dann gibt es auch genetische Faktoren oder Cancer-related Faktoren werden die genannt. Ist das dann immer eine gemeinsame Endstrecke oder ist es nur ein gemeinsames Bild? Weil der Pathomechanismus ist ja völlig unterschiedlich bei einer viralen Geschichte oder jetzt vielleicht bei einer tumorassoziierten Geschichte.
Absolut, du hast es schon sehr treffend gesagt. Das ist ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Krankheitsentitäten, die da zusammengefasst werden. Auch wenn damit sozusagen die Leitlinie startet mit diesem IMPS, wird es dann doch im Laufe der Leitlinie wird sehr subspezifiziert, wie die diagnostischen Algorithmen sind, wie die spezifischen Therapien sind. Es ist gerade was in dem Bereich Myokarditis angeht, ist das sehr auf die Präsentation, auf Patienten individuell konzentriert. Also unterschiedliche Präsentationsformen der Myokarditis werden da genannt und dann auch dementsprechend unterschiedliche Diagnostikalgorithmen.
Ich glaube, gerade diese Myokarditiden, das ist ja wahrscheinlich auch eher der Klassiker, wo wir dann an irgendwelche Virusmyokarditiden wahrscheinlich denken, gibt's da irgendeine spezifische Herangehensweise an diese viralen Genesen?
Ja, also diese neue Leitlinie ist hat jetzt die Diagnostik oder die Diagnosestellung der Myokarditis um das MRT deutlich aufgewertet. Früher war es, und da gibt es auch eine Abbildung, wie man früher Myokarditis diagnostiziert hatte und ein erhärteter Nachweis einer Myokarditis ging früher immer nur mit einer Endomyokardbiopsie. Und dann gab es häufig auch in den Arztbriefen, sehen wir ja von Patienten, wo es manchmal drinsteht, Verdacht auf Myokarditis vor 20 Jahren und ähnliches. Das wird jetzt erhärtet durch entweder die Myokardbiopsie oder eben in der deutlichen Mehrzahl der Patienten durch das MRT. Also eine Myokarditis liegt dann vor, wenn der Patient eine typisch klinische Präsentation hat, plus eine Auffälligkeit entweder im MRT oder in der Biopsie.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich auch sowieso als nächstes ansprechen wollte. Du hast es gerade gesagt, die typische klinische Präsentation. Da werden ja so Symptomcluster in der Leitlinie benannt. Was ist jetzt eine typische Myokarditis-Symptomatik?
Ja, und da ist auch da wieder eine weite Diagnosenfeld oder Symptomfeld. Es gibt oligosymptomatische Patienten, dann ganz klassischerweise den Patienten mit akutem Brustschmerz, der so infarkt-like sich präsentiert. Wir in der Rhythmologie kennen natürlich auch die Patienten mit Arrhythmien, vor allen Dingen ventrikulären Arrhythmien, wenn es die Myokarditis betrifft, oder eben eine Herzinsuffizienzsymptomatik, eine ausgeprägte Herzinsuffizienzsymptomatik, bis hin natürlich auch zu Sudden Cardiac Death oder Reanimationszustände, wo auch eben eine Myokarditis als Ursache vorliegen kann. Also weites Feld an Spektrum, wobei der Klassiker sicherlich, und das auch das, da können wir ja weiter drüber diskutieren, ist der Patient mit dem akuten Brustschmerz, weil auch da geht die aktuelle Leitlinie einen Schritt weiter. Also bei all diesen Präsentationsformen der akuten Myokarditis ist ein Standard-Assessment vorgesehen, neben natürlich Anamnese, körperlicher Untersuchung, einem EKG, Laborwerte, Troponin, OBNP und eine Echokardiographie. Das ist so dieses Standard-Assessment, was wahrscheinlich die meisten Patienten schon in der Notaufnahme erhalten. Dann haben wir diesen typischen Patienten mit Brustschmerzen, einem erhöhten Troponin. Und ich weiß noch, vor 15 Jahren war es ein normaler Reflex gewesen, unabhängig des Risikoprofils, dass diese Patienten koronarangiografiert wurden. Und da hilft uns jetzt die neue Leitlinie, weil die sagt eben in Abhängigkeit der Vortestwahrscheinlichkeit, des Risikos, dass der Patient tatsächlich eine relevante KHK hat, macht man eher bei niedriger Wahrscheinlichkeit eine Computertomographie und nur bei den Patienten, wo die Wahrscheinlichkeit aufgrund des Risikoprofils weiterer Faktoren hoch ist, da sollte man eine Koronarangiographie machen. Das ist sicherlich ein Schritt voraus, weil vor 15 Jahren war es noch so, Patienten wurden erstmalig koronarangiografiert. Das war die erste Katheteruntersuchung. Da war dann Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit. Patienten kamen auf eine Überwachungsstation. Und ein paar Tage später entschied man sich dann für eine Myokardbiopsie. Das war dann die zweite Herzkatheteruntersuchung für den Patienten, nur um dann letztendlich eine Myokarditis nachzuweisen. Das ist mit den neuen Leitlinien macht es uns leichter, mit bildgebenden Verfahren diese Patienten abzuklären.
Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil das wird einigen von uns sicher schwerfallen, glaube ich, ne? Bei einem hohen Troponin dann nicht sofort die Corona-Angiografie in den Raum zu werfen. Und da gehen die Leitlinien ja sehr ausführlich drauf ein. Das andere, was du eben gesagt hast, war, dass manchmal ja auch Rhythmusstörungen auftreten können. Also nicht so sehr die Angina pectoris im Vordergrund steht, sondern eher Arrhythmien oder Palpitationen oder aber auch anhaltende VTs möglicherweise. Wie sind da die diagnostischen Schritte?
Na, ganz klar, erstmal in der Akutphase Frage, wie hemodynamisch stabil ist, wie konvertiert, kardiovertiert man die Arrhythmie, dann auch wieder dieses Basisassessment, was ich gerade gesagt hatte. Und dann erfolgt bei diesen Patienten dann typischerweise eben eine Risikostratifizierung, inwieweit man entweder ein MRT macht oder eben bei manchen Hochrisikopatienten, bei refraktären oder wiederholten ventrikulären Arrhythmien, häufige Defibrillationen, häufige Reanimationen, dann sind das Patienten, die man auch sehr frühzeitig Endomyokard biopsieren sollte. Die Endomyokardbiopsie dient vor allen Dingen dazu, dann Ursachen zu identifizieren, die man auch potenziell gezielt behandeln kann. Zum Beispiel eine eosinophile Myokarditis oder eine Riesenzellmyokarditis. Riesenzellmyokarditis hat ja eine extrem schlechte Prognose, wenn sie nicht erkannt wird, muss aggressiv kombiniert immunsupprimiert werden. Oder die kardiale Sarkoidose. Kennen wir alle diese Patienten. Immer wieder ventrikuläre Tachykardien. Man will vielleicht so langsam schon den Ablationskatheter zücken, weil man denkt, das ist ein therapierefraktärer elektrischer Sturm. Und dann weist sich in der Myokardbiopsie die typischen Granulome nach. Man behandelt das immunsuppressiv und diese Patienten haben meistens eine gute Prognose. Brauchen häufig trotzdem ein ICD, aber haben eine gute Prognose.
Prognose ist ein gutes Stichwort. Diese Myokarditis haben wir ja schon gehört heute. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir auch häufig verpasst haben. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, dass es so eine Verlegenheitsdiagnose war. Ja, das könnte ja mal eine Myokarditis gewesen sein. Was kann man denn zur Prognose generell in diesem weiten Spektrum, was es ja jetzt auch leider gibt, hast du schon gesagt, über diese Erkrankungen sagen?
Also ganz allgemein ist die Prognose bei einer Myokarditis gut. Und insbesondere bei einer akuten Myokarditis dann ist es häufig so, und das haben wir auch vor ein paar Jahren schon nochmal wissenschaftlich untersucht, ist es sehr häufig so, auch was die Arrhythmiefreiheit angeht, haben die eine sehr gute Prognose. Es gibt allerdings immer mal wieder Verlaufsformen, die entweder auf Therapien nicht ansprechen, die eine progrediente Herzinsuffizienz entwickeln oder die in den Nachkontrollen, Stichwort Nachkontrollen, ist sicherlich auch etwas, was die Leitlinie neu oder klar definiert, in den Nachkontrollen weiterhin eine persistierende Inflammation zeigt. Und dann sind das so Patienten, die man weiter evaluieren muss. Und da finde ich auch ganz, ganz spannend, und das sollte man auch einmal hervorheben, ist die genetische Diagnostik. Das ist, glaube ich, haben wir nicht alle so ganz auf dem Schirm, dass Patienten, die zum Beispiel eine familiäre Belastung von Myokarditiden haben oder die sehr ausgeprägte ventrikuläre Arrhythmien haben, ausgeprägte MRT-Veränderungen haben oder die halt immer wieder eine Myokarditis haben, da kann manchmal eine genetische Ursache vorliegen, genetische Varianten, Mutationen, unter anderem für desmosomale oder sarkomerische Proteine, also irgendwelche kongenitalen Kardiomyopathien. Und da sollten wir bei den Myokarditiden auch dran denken, eben bei diesen rekurrenten oder therapierefraktären Verlaufsformen.
Und ist das bei der Perikarditis ähnlich, was die Prognose angeht?
Die Perikarditis hat, was mir sehr gut gefällt, da ist ein sehr klares Therapiealgorithmus und das auch schon sehr frühzeitig, vielleicht auch schon vor einem MRT, wenn das klinische Bild, also typischer Brustschmerz nach einem Infekt auftretend, dieses Perikardreiben, erhöhte Infektkonstellation, echokardiografisch natürlich den typischen Nachweis eines Perikardergusses, dann kann man frühzeitig schon eben die Diagnose einer Perikarditis stellen und eine Therapie initiieren, die eine Kombinationstherapie immer ist, entweder mit einem nichtsteroidalen Antirheumatikum oder ASS plus Colchicin. Das ist immer die Basistherapie. Wenn die Patienten darauf nicht ansprechen, dann kann man ein niedrig bis mitteldosiert Cortison überlegen. Und was die neuen Leitlinien nochmal schön hervorgehoben haben für diese unaufhörlichen oder wieder auftretenden Formen von Perikarditiden. Da haben wir Anti-IL-1, Interleukin-1 Rezeptorantagonisten, wie das Anakinra zur Verfügung. Da ist man meinem Verständnis sehr schnell in einem interdisziplinären Ansatz mit Rheumatologen oder Hämato-Onkologen, so dass man diese Patienten auch eine sehr potente Therapie anbieten kann und dementsprechend auch eine gute Prognose.
Ja, das ist für die Perikarditis jetzt sehr klar definiert und auch also von Anfang an mit ASS und Colchicin beispielsweise ja dann auch sehr strukturiert. Ne? Das kann man gut abarbeiten. Mhm. Bei der Myokarditis, da hast du jetzt schon einzelne Therapieoptionen mal so gesagt, aber dadurch, dass das so ein breites Spektrum ist, ist das Therapiespektrum wahrscheinlich auch ähnlich breit. Aber kannst du da was zu sagen? Wie geht man da vor? Wie gibt es spezifische Therapien? Irgendwas, was man dazu schon mal im Köcher haben sollte?
Ja, Myokarditis ist schon ziemlich ernüchternd, was wir so an spezifischen Therapien zur Verfügung haben. Wie genannt, in gewissen Formen, die sich nachweisen lassen durch eine Endomyokardbiopsie, kann man eine immunsuppressive Therapie machen. Aber einfach jede Myokarditis mit einer immunsuppressiven Therapie zu behandeln, sollte man ganz klar nicht machen. Nämlich insbesondere auch die viralen Formen eben nicht immunsuppressiv behandeln. Die Leitlinien äußern sich diesbezüglich im Wesentlichen so, eine Herzinsuffizienztherapie nach gängigen Leitlinien sollte etabliert und intensiviert werden, wenn eben ein Herzinsuffizienzphänotyp vorliegt. Beta-Blocker sollten gegeben werden bis zu einem halben Jahr. Das geht zurück auf eine Arbeit von Ingrid Kindermann, damals aus unserer Homburger Zeit, die gezeigt hat, dass eben Beta-Blocker einen prognostischen Benefit bei Patienten mit Verdacht auf Myokarditis haben. Und dann hört es im Wesentlichen schon auf. Es gibt noch so, wenn Patienten so eine Perimyokarditis oder Myroperikarditis, also ein IMPS haben, dann kann man diesen Patienten auch Colchicin oder ein NSAR geben. Aber so richtig spezifische Therapien, die jeder Patient mit Myokarditis erhalten kann, da sind wir wahrscheinlich in der akademischen Welt noch gefragt, dass wir da entsprechende Studien liefern.
Man weiß auch so, auch in der Allgemeinbevölkerung sehr häufig, Myokarditis, da ist irgendwas mit Sportverbot. Wie ist das heute zu werten und in den Empfehlungen, die wir für Sport geben sollten?
Ja, also dass eine Sportkarenz umgesetzt werden soll, das erwähnt diese Leitlinie auch nochmal sehr deutlich. 1 Monat mindestens, eher 3 bis 6 Monate. Das ist etwas, was wir auch schon seit vielen Jahrzehnten so umsetzen. Das ist natürlich gut. Das ist ein Teil auch der Nachsorge, die auch schön klar definiert ist, wie die umzusetzen ist. Aber man muss das natürlich auch mal kritisch diskutieren, diese Umsetzung der Leitlinien und jetzt diese Sportkarenz, die absolut medizinisch sinnvoll ist. Aber was ich mir von den Leitlinien oder vielleicht auch von einem deutschen Kommentar wünschen würde, wäre, was heißt das bezüglich Arbeitstauglichkeit? Ist Sportkarenz gleich auch Arbeitsuntauglichkeit? Sind Patienten mit einer Myokarditis automatisch 3 bis 6 Monate krankgeschrieben? Klar, für den Handwerker, da mag das sinnhaft sein, aber ist das für eine eher sitzende Tätigkeit genauso? Da sind wir so ein bisschen noch im freien Raum. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr klare Empfehlungen gewünscht. Aber vielleicht kommen die ja noch.
Und wie empfiehlst du es dann deinen Patienten?
Ja, also so individuell, das ist, man tut sich da natürlich schwer. Man, auf der einen Seite will man dem Patienten natürlich nicht schaden, wenn er dann zu früh wieder arbeiten geht. Ich bespreche das mit den Patienten. Das hängt von der konkreten Tätigkeit ab und auch von der Situation, wie dringlich der Patient gegebenenfalls wieder arbeiten gehen muss. Ist es ein selbstständiger Patient etc.? Ab wann ist es medizinisch vertretbar? Man kontrolliert diese Patienten ja auch relativ engmaschig nach. So wird es vorgegeben von der Leitlinie, ob das für jede unkomplizierte Myokarditis in der deutschen Gesundheitssystem so umsetzbar ist, ist auch zu diskutieren. Aber man soll schon nach 4 Wochen die erste Nachkontrolle inklusive EKG und Biomarker machen. Aber Patienten, die eher körperlich anstrengend arbeiten, denen würde ich natürlich absolut auch eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Schwierig wird es halt denen mit so einer, sage ich mal, gemixten Tätigkeit, Bürotätigkeit plus irgendwie stehende Tätigkeit, aktive Tätigkeit, Lehrer könnte ich mir vorstellen, ist schwierig oder sonst jemand in einem Kundendienst, in einer Dienstleistung und so. Da tut man sich tatsächlich schwierig, muss man im Einzelfall entscheiden.
Vielleicht als letztes Thema würde ich gerne nochmal zurückkommen auf etwas, was du zu Anfang angesprochen hattest, dass das Spektrum auch der Symptomatik ja gehen kann bis zum plötzlichen Herztod. Manchmal als erstes Symptom quasi der dahinterliegenden Myokarditis meinetwegen. Wenn wir jetzt an einen plötzlichen Herztod denken, was ist denn da vielleicht zu tun oder bei welchen Patienten muss ich daran denken, dass ich den noch zusätzlich schützen muss, wenn er sich mit einer Myokarditis präsentiert? Wie sollte man daran gehen?
Ja, da ist sicherlich die Dunkelziffer auch sehr hoch. Es wird empfohlen, Patienten, die an einem plötzlichen Herztod versterben und unter 50 Jahre alt sind und sonst keine klare, eindeutige Ursache die hierfür haben, dass man die pathologisch untersucht hinsichtlich einer myokardialen Inflammation. Das ist die Empfehlung. Das kann man vielleicht in der konkreten klinischen Situation vielleicht etwas noch erhärten, wenn man fremdanamnestisch Begleitumstände erfasst. Häufig ist das ja so, dass diese Patienten nicht aus völliger Gesundheit plötzlich umfallen, sondern manchmal geht es doch in diese typischen Red Flag-Situationen hin, dass die Patienten protrahierten Infekt hatten, dass die vielleicht schon Brustschmerzen hatten und sie haben pathologisch keine KHK. Dann kann das vielleicht den Verdacht auf eine Myokarditis erhärten und da dementsprechend die pathologische Diagnose unterstützen.
Okay, und wenn wir an Patienten denken mit einer Myokarditis und meinetwegen einer eingeschränkten Pumpfunktion, bei welchen denkt man dann an langfristig vielleicht einen implantierbaren Defibrillator? Wonach richtet sich das oder womit hat das zu tun für deine klinische Entscheidung?
Das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die ICD-Versorgung primär und sekundär prophylaktisch und auch die Bedeutung der tragbaren ICD-Weste, wo du ja Experte bist und große Patientenpopulationen publiziert hast. Es ist so, also nicht jeder Patient, nicht jeder Patient mit einer Myokarditis braucht eine tragbare ICD-Weste. Auch nicht der Patient prinzipiell, der eine eingeschränkte Pumpfunktion hat. Die Leitlinie äußert sich dabei, dass sie sagt, Patienten, die ventrikuläre Arrhythmien hatten und eine aktive Myokarditis haben, die sollten nicht direkt ein ICD erhalten, sondern eine Life-Vest, eine tragbare ICD-Weste. Das durchaus auch prolongiert. Da gibt es ja auch Daten dafür, dass vielleicht sogar bis zu einem halben Jahr, bis zum kompletten Abheilen der Myokarditis eine Life-Vest sinnvoll sein kann. Ansonsten ist es so, dass ein ICD empfohlen wird, eben bei Patienten klassisch nach den Herzinsuffizienzkriterien, EF unter 35, trotz einer optimalen medikamentösen Therapie. Aber es gibt auch zur Primärprävention Patienten, die eben, das steht dann da so in so einem Nebensatz, die trotz allem eine persistierendes, erhöhtes Risiko haben für einen plötzlichen Herztod. Und das können zum Beispiel auch Patienten sein, die ein ausgeprägtes Late Gadolinium Enhancement im MRT persistierend haben. Oder auch, das eröffnet die Leitlinie, Patienten, die eine auffällige Ventrikelstimulation haben. Also es gibt durchaus Patienten, die man auch primärprophylaktisch nach 3 bis 6 Monaten mit einem Defi versorgt, wenn auch obwohl die Pumpfunktion sich vermeintlich schon verbessert hat.
Okay, damit schließt sich auch der Kreis nochmal zum MRT zurück, wo du ganz zu Anfang gesagt hast, dass das ein extrem wichtiger diagnostischer Schritt ist, also sowieso schon war und jetzt nochmal betont wurde in den aktuellen Leitlinien.
Ja, zum MRT, es ist so, dass natürlich auch die Chairperson von der Leitlinie eine besondere Erfahrung mit dem MRT hat. Aber das nicht nur allein rechtfertigend. Das MRT ist tatsächlich ein modernes MRT, was von erfahrenen Untersuchern analysiert wird, hat einen hohen Stellenwert in der Diagnose der Myokarditis. Aber da ist dann auch wieder aufs die klinische Realität adaptiert. Auch das Problem, ja, auch das Problem der Unterdiagnose. Wie schnell kriegen wir ein MRT und vor allen Dingen ein MRT mit gewissen Qualitätskriterien? Das ist natürlich in großen Zentren relativ einfach. Ich gehe mal davon aus, dass bei dir zum Beispiel an der Uniklinik Hannover ein MRT im Zweifelsfall am selben Tag erfolgen kann, ist in der allgemeinen Klinikwelt wahrscheinlich anders. Da ist so ein MRT nicht so schnell verfügbar, ist zwar nicht unbedingt auch immer von Kardiologen mitbefundet. Das heißt, auch da gibt es sicherlich eine gewisse Gefahr der Fehldiagnose oder der Unterdiagnose. Und das Ganze erschwert sich ja nochmal, weil in der Nachkontrolle wird ja auch ein MRT bei jeder Myokarditis empfohlen. Also auch eine unkomplizierte Myokarditis soll nach 6 Monaten laut entsprechend der Leitlinie nochmal ein MRT bekommen. Dass das medizinisch nachvollziehbar ist, absolut, ist sinnvoll. Man will ja dann auch nachweisen, dass die Myokarditis sich erholt hat. Aber umsetzbar, insbesondere in unserem Gesundheitssystem, ist sehr fraglich. Ist nach wie vor schwierig, im niedergelassenen Setting ein MRT oder ein ambulantes MRT zu bekommen. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt deutlich mehr in Zukunft an eine Myokarditis, auch bedingt durch die Leitlinien, denken und eben Myokarditis jetzt häufiger diagnostizieren, müssten wir dementsprechend auch häufiger nachkontrollieren. Das finde ich, da braucht es noch so ein bisschen auf das deutsche Gesundheitssystem adaptierte Vorgehensweisen, was auch im Rahmen eines Kommentars für diese Leitlinien sinnvoll wären.
Ja, du hast den Kommentar jetzt mehrmals angesprochen, der ja in Arbeit ist, auch der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Das heißt, da müssen wir nochmal genauer nachgucken. Genau solche Sachen sind ja wichtig, wie du gesagt hast, dass das MRT sinnvoll und auch hilfreich ist in einem Bereich, wo wir offensichtlich eine Unterdiagnostik haben. Das ist ja unbestritten. Und dann sehen wir Patienten, die uns sagen, ich versuche seit Monaten mal einen Termin zu bekommen und kriege ihn nicht.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Sei realistisch. Es ist ja schon so schwierig, nach 3 bis 6 Monaten nach stationären Aufenthalt einen Termin bei einem niedergelassenen Kardiologen zu bekommen, geschweige denn ein MRT zu kriegen. Mhm. Da müssen wir sicherlich nochmal so ein bisschen auch konkretere Empfehlungen rausgeben, welche Patienten, so ähnlich wie es im Heart Failure Setting ist. Dass man, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt auch noch eine Zertifizierung für IMPS brauchen. Das in meinen Augen vielleicht nicht, aber man sollte, es könnte, vorstellbar wäre es ja vielleicht in so ein Hardfail, in diesen etablierten Hardfail-Systemen mit anzuhängen, ja, und dass diese Patienten auch dementsprechend nachkontrolliert werden.
Ja, das ist doch ein guter Vorschlag. Den müssen wir dann jetzt nur noch in die Breite tragen und dann in Deutschland umsetzen.
Ja.
Finde ich gut.
Genau.
Der wird auch viel gehört, dieser Podcast, von daher ist das genau richtig platziert. Okay, Christian, wir haben jetzt, glaube ich, einen großen Bogen gespannt und die letzte Runde im Cardiobeat-Podcast ist immer meine Frage an meine Gäste nach ihren Do's und Don'ts für die jeweilige Thematik. Das heißt, ich würde dich jetzt gerne fragen, was sind deine Do's und Don'ts für das Thema Myokarditis, Perikarditis?
Also meine Do's richten sich sehr entsprechend der Leitlinie eben, dass man an eine Myokarditis und an eine Perikarditis denkt. Wir haben darüber gesprochen, wie vielfältig die klinische Präsentation sein kann. Ganz wichtig ist die strukturierte Aufarbeitung eben und ein MRT oder in diesen Hochrisikopatienten eben eine Endomyokardbiopsie. Das ist wichtig. Mein weiteres Du ist natürlich, ist sehr gut und klar dargestellte Therapie der Perikarditis, die wir gerade eben schon besprochen hatten, die ein klares Stufenschema erfolgt. Ich glaube, da haben wir sehr viele und sehr gute Therapien. Und man sollte sicherlich auch jetzt, wenn das MRT aufgewertet ist, und das wäre das dritte Du, nicht zu zurückhaltend sein bei Hochrisikopatienten, also Patienten, die eine schwer eingeschränkte Pumpfunktion haben, die einen kardiogenen Schock haben, die ventrikuläre Arrhythmien haben, nicht zu zurückhaltend sein mit einer Endomyokardbiopsie. Das ist wichtig, eben um die seltenen, aber doch relevanten Verlaufsformen von potenziell behandelbaren Myokarditiden, eosinophile, Riesenzellmyokarditis, kardiale Sarkoidose frühzeitig zu erkennen und zu therapieren. Meine Don'ts ist sicherlich zum einen nicht jedem Patienten mit einer Myokarditis erstens eine Koronarangiographie durchzuführen. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern eben die bildgebenden Verfahren reichten in vielen dieser Patienten aus. Es sind ja typischerweise auch jüngere Patienten, die wir da haben. Mein weiteres Don't wäre eben, das nicht unreflektiert Cortison einzusetzen, sowohl bei der Perikarditis als auch insbesondere bei der Myokarditis. Myokarditis im Wesentlichen nur nach einem definitiven Nachweis von einer Biopsie. Und mein weiteres Don't wäre eben, diese Patienten nicht nachzuverfolgen. Das ist wichtig. Im Moment ist es, glaube ich, so, dass wir diese Patienten mit der Diagnose Myokarditis relativ allein lassen und sie dann zum Hausarzt schicken. Da müssen wir Strukturen schaffen, dass wir diese Patienten ähnlich wie Herzinsuffizienzpatienten angebunden werden bei den niedergelassenen Kollegen und auch Möglichkeiten generieren, dass man eine kardiale Bildgebung als Nachkontrolle durchführen kann.
Ja, super. Lieber Christian, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, aber auch strukturierte Gespräch und diese wichtigen Einblicke in die neue ESC-Leitlinie. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, David. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, und beim CardioBeat nehmen wir uns auch demnächst zwei weitere wirklich spannende Themen vor. In der nächsten Folge kümmern wir uns um Herzerkrankungen in der Schwangerschaft und danach, wenn mein Plan aufgeht, um was macht es für einen Sinn, als Kardiologe vielleicht auszuwandern. Also ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wir uns wieder hören bei CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.